Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 249. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 15. April, sprechen wir über das vergangene Spiel in Magdeburg und schauen auf das kommende Heimspiel gegen Kiel am Samstagabend. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Lasse
und Berger.
Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gegrün so wunderschön.
Moin, moin,
moin, moin Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was ein Hafen, und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Lars lässt sich erneut entschuldigen und Grüße ausrichten. Wir sind also heute wieder zu dritt und schauen erstmal auf den restlichen 29. Spieltag, denn der brachte einen Wechsel an der Tabellenspitze mit sich. Etwas überraschend verlor Pauli zu Hause 3-4 gegen Elversberg. Lasse und Kiel nutzte das ganz souverän.
Ja, Kiel ging auf frühen Führung durch Skripski. Osnabrück hat gar keinen Zugriff aufs Spiel erhalten und ist, man kann es so sagen, ist nur hinterhergerannt. Kiel durchgeht mit viel Ballbesitz und Chancen, dann halt auch folglich das 2-0 durch Sander per Weitschuss oder Fernschuss. 131 km/h, das ist das Tor mit der höchsten Geschwindigkeit in dieser Saison bisher in der zweiten Liga. Und ich muss sagen, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, genau sowas fehlt mir halt zum Beispiel auch beim HSV. Ja, Muheim kann das mit Technik aus den Halbpositionen, aber auch diese brachialen Fernschüsse aus der Zentrale einfach mal draufziehen, das ist auch eine Spezialität von Kiel und da kommen wir auch noch später zu. Aber das ist schon eine Waffe. Und die beste Chance von Osnabrück kam in der 73. Minute, ging nicht rein. Und in der 76. Minute wird Fiete Arp eingewechselt, spielt auf Becker und es steht direkt 3-0. Und den Schlusspunkt setzt dann Bernhardsson mit dem 4-0 im Nachschuss, nachdem sein erster Schuss gehalten wurde. Es war halt ein klarer Klassenunterschied ersichtlich. Vielleicht sogar nächstes Jahr zwei Klassen, wenn die Saison so weiterläuft, wie es bisher aussieht. Und Klassenunterschiede spielen ja in Derbys meistens keine Rolle. Hast du da irgendwas ausmachen können, Nando, in deinem Spiel?
Ja, das ist so unglaublich, ne? Dass ausgerechnet das Niedersachsen-Derby das einzige torlose Spiel an diesem Spieltag war. Das passt zu meiner Spielauswahl der vergangenen Wochen. Es war vielleicht nicht ganz so langweilig, wie das Ergebnis es vorhersagt, aber ein Klassenunterschied, nee, war nicht zu sehen. Also in der ersten Halbzeit war es recht zäh. Das war ein sehr zweikampfintensives Spiel. Fair allerdings, gerade mal zwei gelbe Karten, fußballerisch eher mau. In der zweiten Halbzeit wurde es gegen Ende ein bisschen flotter. Da ging es dann schon darum, dann vielleicht doch das Siegtor zu machen in diesem Niedersachsen-Derby. Aber insgesamt, boah, wenn ich das Spiel beschreiben müsste, irgendwie in Kurzform würde ich eine spannende Statistik nennen. In dem Spiel wurden 177 Zweikämpfe geführt. Beim Spiel Pauli gegen Elversberg 121. Also über 50 Zweikämpfe mehr in diesem Spiel zeigt dann schon die Intensität und den Arbeitsschwerpunkt, will ich es mal nennen, in diesem Derby. Es wurde halt am Ende spannender, da gaben sich Chancen auf beiden Seiten, aber das Spiel lebte schon eher vom Derby-Charakter und vielleicht von der Spannung, weil es 0-0 stand. Insgesamt nicht ganz so ein cooler Kick, den ich mir da ausgesucht habe. Und die Eintracht steht mit dem einen Punkt zwar jetzt auf Platz 15, Hannover fehlen jetzt schon 7 Punkte zu Platz 3 und ich glaube, für beide Mannschaften ist das Unentschieden zum Leben zu wenig, aber zum Sterben zu viel. Und na, der große Nutzen dieses Ergebnisses aus Kellersicht ist Schalke, Bürger.
Ja, ich hatte ja letzte Woche angekündigt, ach Schalke, irgendwann kommt der Ketchup-Effekt. Und der ist dann ausgerechnet im Freundschaftsduell gegen den 1. FC Nürnberg gekommen. Und ja, Freundschaftsduell, du hast das von den vielen Zweikämpfen angesprochen. Dann hast du noch erwähnt, wie viel bei Pauli war. Und dann komme ich dann zum Freundschaftsspiel, wo zwischen Schalke und Nürnberg 114 Zweikämpfe geführt worden sind. Also es war aus meiner Sicht so ein bisschen mehr so ein
Handshake.
Ja, so ein bisschen. Es war nicht das intensivste Spiel, was ich gesehen habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Insgesamt, wenn man dann die Statistiken guckt, wenn man sich das Spiel so mal durchlaufen lässt, dann ist es auch schon verdient, dass Schalke da gewinnt. Und das waren unten für sie ganz, ganz große Big Points. Eigentlich ganz lustig. Ich hatte irgendwie mitbekommen, dass Nürnberg so in einer Tabellenmitte rumtümpelt. Aber plötzlich ist Schalke auf Tabellenplatz 12 direkt hinter Nürnberg. Und Schalke dadurch dann mehr oder weniger auch unten raus aus meiner Sicht, weil es sind nur 5 Spiele zurück.
Ja, genau. Es sind noch 5 Spiele und da rennt natürlich diversen Mannschaften die Zeit davon. Der Klassenerhalt für Osnabrück wird unglaublich schwierig. Aber auch der Aufstiegskampf ist für die Plätze 5 bis 8 jetzt vielleicht nur noch rechnerisch möglich. Aber für unseren HSV wird es auch, ja, nicht nur langsam knapp. Denn wir kamen halt leider nicht über dieses 2:2 in Magdeburg hinaus. Personell, Steffen Baumgart brachte aufgrund der Engpässe, wie erwartet, Jatta für Suhonen, Remus für Hatzi Kadunic und Feray für Poreba. Und natürlich durfte Miro Muheim nach Gelbsperre wieder starten. Dafür musste dann Katterbach weichen. Und damit gehen wir auch rein in die Analyse des Spiels. Und ich finde, mit einem furiosen Start in die Partie unserer Mannschaft, die von der ersten Sekunde auf Angriff eingestellt war. Und diese taktische Vorgabe hat mich etwas überrascht, auch wenn es Steffen Baumgarts Spielidee ist, denn wir hatten in der Voranalyse darüber gesprochen, ob der HSV eher auf das Umschaltspiel setzen würde und Magdeburg den Ball überlässt, die ja damit eigentlich spielen wollen, aber damit erfolglos sind aktuell. Aber Steffen Baumgart entschied sich eben für die Variante Angriff ist die beste Verteidigung und gleich zu Beginn hat man gesehen, dass wir mit bis zu 5 Spielern in und teilweise auch, also am Magdeburger Strafraum, sowieso aber auch teilweise auch im Magdeburger Strafraum, das Pressing angesetzt hatten und Magdeburg konnte den Ball gar nicht in den eigenen Reihen halten. Ich habe da mal kurz beim Schauen, weil mir das war so prägnant, meine Zeit gestoppt. Und zwar erst in der 4. Minute hatte der FC Magdeburg den Ball länger als 10 Sekunden in den eigenen Reihen. Ansonsten war der sofort weg, ob mit einem langen Ball ins Aus, der Ball war weg. Und das war insgesamt für mich ein beeindruckender Start in das Spiel unserer Mannschaft, auch wenn wir nicht in Führung gingen. Aber auch trotz dieses dann jetzt bekannten Spielverlaufs sollte man sich für diese ersten 15 Minuten vor Augen führen, dass der HSV da 5 Torschüsse abgab und Magdeburg keinen. Angriffe pro Minute 0,93, so einen hohen Wert habe ich beim HSV unter Steffen Baumgart noch nie gesehen. Und Magdeburg hatte maximal 5 Ballaktionen bis unser Pressing zugriff. Also das führte auch dann bei einer so spielstarken und balldominanten Mannschaft wie Magdeburg zu einer Passgenauigkeit von 72%. Das sind wirklich, also Magdeburgs Wert der niedrigste bei Passgenauigkeit und beim HSV alles Top-Werte für das gesamte Spiel. Es hatte zur Folge, dass wir uns direkt zu Beginn immer wieder gut durchkombinieren konnten, Platz hatten oder auch Platz gefunden haben, um den progressiven Pass zu spielen. Mir ist Nemeth vorne im Zentrum sehr positiv aufgefallen, er war präsent, anspielbar, hat die Bälle festgemacht, gut weiterverteilt und auch wenn Magdeburg gegen Ende der Anfangsviertelstunde so langsam etwas mehr Zugriff auch in der Defensive bekam, für mich war der HSV hier klar die spielbestimmende Mannschaft, Lasse, von Beginn an.
Ja, ganz so krass sehe ich es nicht, ehrlicherweise, aber es war eine gute Anfangsphase, da gebe ich dir recht. Der HSV war sehr schwungvoll, was mir aufgefallen ist, dass sie versucht haben, direkt zu spielen, schnörkellos, wie du gesagt hast, mit diesem typischen Baumgart-Pressing und dann alle Mann nach vorne und versuchen, in den Strafraum zu kommen und dann im Strafraum auch irgendwie zum Abschluss zu kommen, was ja schon ein Fortschritt ist, das sehen wir ja nicht so oft bei uns. Da wird ja immer noch denn eine Aktion zu viel und dacht man immer, warum? Das war eigentlich in der Entscheidungsfindung im letzten Drittel besser als sonst, da gebe ich dir recht, dass er die ersten 15 Minuten sehr geradlinig, schnörkellos, so wie wir es uns eigentlich erhoffen vom Baumgart-Fußball, weil dafür steht er ja auch. Ist halt nicht ganz so verspielt wie Walter, sondern es ist einfach, man weiß, was man kriegt. Und das waren sehr gute Ansätze in den ersten 15 Minuten. Dann schlief das Spiel jedoch ein. Ich habe in meiner Phase fast gar keine Aktion, außer dann halt leider diese spielvorentscheidende Szene. Kondé mit einem langen Ball auf Schuler, der dann allein auf den Strafraum zuläuft. Ramos hinter ihm und berührt ihn dann an der Hacke vor dem Strafraum. Dieser läuft aber noch weiter und kommt darum im Strafraum zu Fall. Der Schiri gibt Elfmeter und Rot für Ramos. Elhan Kuri macht ihn rein. Live vorm TV sah es für mich nach Elfmeter aus, bin ich ehrlich. Aber als ich das Foul dann in der Wiederholung gesehen habe, war das eigentlich eine Fehlentscheidung in meinen Augen. Wenn in meinen Augen, wenn etwas ursächlich für den Fall war, dann war es die Berührung vor dem Strafraum, wo er ihn unten so ein bisschen am Bein berührt. Was aber auch nicht wirklich ein Foul war in meinen Augen. Wenn du das pfeifen möchtest als Schiedsrichter, okay, dann ist das letzter Mann, rote Karte und Freistoß. Aber wie man dann als Schiedsrichter die Aktion nach der Zeitlupe, bin ich ehrlich, im Live-Bild sah es für mich auch aus, wenn er ihn geschubst hat. Aber wenn man das dann sich in der Wiederholung anguckt, also diese Berührung von Ramos gegen Schuler an der Hüfte und an der Schulter im Strafraum, Das ist doch never ever ein Elfmeter. Das ist eine Aktion, die wird im Spielfeld, außerhalb des Strafraums, nie gepfiffen. Wenn das irgendwo im Mittelfeld passiert, so ein Foul, ist ja kein Foul, so eine Berührung zwischen zwei Spielern, dann wird das Spiel weitergelaufen lassen. Wird nicht abgepfiffen. Und plötzlich soll es dann im Strafraum ein Elfmeter sein. Von daher, das habe ich nicht verstanden. Und dann wurde ja heute das auch aufgelöst, dass es halt diese Aktion im Strafraum war, die den Schiedsrichter dazu verleitet hat, überhaupt Elfmeter zu pfeifen. Also nicht der erste Ballkontakt, der in meinen Augen ursächlich fürs Fallen war, vor dem Strafraum, sondern im Strafraum das Berühren an Schulter und Hüfte von Ramosch. Und weiß ich nicht. Also das ist für mich eine sehr, sehr komische Entscheidung vom Schiedsrichter. Nichtsdestotrotz war der Pass von Schuna natürlich viel zu einfach. Da geht keiner ran. Das ist ein langer, hoher Ball übers komplette Mittelfeld. Die Restverteidigung pennt und Schuler steht ganz vorne alleine und muss ihn dann quasi sich nur klug anstellen und sich von Ramosch faulen lassen. Und Ramosch muss in der Situation halt auch klüger sein. Wir sind in der 24. Minute, dann muss er ihn notfalls ziehen lassen und hoffen, dass Raab ihn hält. Aber da in der Situation so hinzugehen und dann in der 24. Minute den Elfmeter plus die rote Karte zu riskieren, das ist in meinen Augen halt auch nicht klug, bin ich ehrlich.
Ja, das ist sicherlich eine Szene, über die man sprechen muss. Für mich, also sowohl im Live-Direktbild vom Fernseher, meine erste Reaktion war, den kassiert er wieder ein. Das war nix. Wenn man in der Wiederholung schaut, ist das für mich durch den Schiedsrichter und den VAR eine Missinterpretation der Bewegungsdynamik beider Spieler. Wenn ich etwas ahnden will, dann den ersten Kontakt vorm Strafraum. Aber nachdem Schuler mit Ramos da im Strafraum aneinander sich berührt und dann wegfällt, das ist der Moment, wo Ramosch Arm die Schulter oder den Rücken von Schuler berührt. Und das ist nicht initial für den Elfmeter oder für den Fall. Das ist Unsinn. Die Begründung des DFB zeigt eigentlich, dass es aus meiner Sicht, natürlich bin ich jetzt nicht unbedingt objektiv, bin ja HSV-Fan, aber die Begründung des DFB zeigt mir eigentlich, dass sie die Situation völlig falsch, dass der Schiedsrichter dann falsche Entscheidung getroffen hat und sie es jetzt irgendwie zurecht drehen.
Ja, ja.
Und der kriegt eine rote Karte, ein Spiel? Ja, gut. Das ist doch auch wieder so dieses, komm, wir sperren dich nur ein Spiel, aber wir sagen, dass es richtig war. Das ist eine spielentscheidende Situation, Elfmeter und rote Karte, einer der wenigen Momente, wo es eine Doppelbestrafung gibt, weil man Ramosch auch noch unterstellt oder sagt, dieses Foul gilt nicht dem Zweikampf mit dem Ball, deswegen können wir auch noch die rote Karte zücken.
Genau.
Das ist...
Ich fand auch, wenn du das gesehen hast, dass er auch so ein bisschen... Ich meine, die schwitzen alle und so ein Trikot ist ja auch glatt. Und wenn du das siehst, wie er ihn berührt an der Schulter und an Rücken, dann rutscht er auch noch so ein bisschen ab mit dem Arm. Also das ist ganz normaler Körpereinsatz. Es ist ja nicht so, dass er ihn wirklich wegschubst. Das ist einfach... Ja, in live sieht es vielleicht so aus, bin ich ehrlich, hat mich auch getäuscht. Aber spätestens der VAR muss das dann einkassieren.
Da muss der Schiedsrichter zum Monitor gerufen werden. Der muss da hin. Da muss er sich das nochmal anschauen, aber so.
Ja, es ist halt schon hart, ne? In der Situation, entweder ist es dann rein theoretisch, wenn ich jetzt mal weiterspinne, ich bin kein Schiedsrichter, aber im Grunde genommen ist es dann entweder gar nichts oder Elfmeter und Rot. Weil wenn laut dem Schiedsrichter die Aktion vor dem Strafraum nicht dafür zuständig war, dass der Spieler fällt und das nicht die initiative Aktion war, sondern im Strafraum, heißt es ja, dass... Wenn das am Ende ein normaler Zweikampf wäre, wie es ja ist, wäre es normalerweise gar nichts. Aber stattdessen ist es Elfmeter und Rot für Ramos.
Ja, das ist, ja, das. Also, vielleicht müssen wir an der Stelle sagen, dass die Diskussion rund um diese Szene entschuldigt nicht in irgendeiner Art und Weise, warum der HSV nicht vorher seine Punkte geholt hat oder irgendwas. Aber wir müssen natürlich bei einer Spielanalyse hier im Vakuum dieses Spiel betrachten. Und da ist diese Szene nun mal mehr als diskutabel. Und sehr entscheidend. Aber vielleicht hat Bürger da auch eine ganz andere Sicht der Dinge auf die Situation.
Nein, ich kann schon verstehen, was Lasse sagt. Ich finde auch, das ist nicht der größte Elfmeter aller Zeiten. Um Gottes Willen nicht. Aber das ist halt auch aus meiner Sicht auch dann keine klare Fehlentscheidung, weshalb der VAR dann auch nicht eingreifen muss, nach so dem Verständnis von der Regelauslegung. Heißt, deswegen geht das als Elfmeter ja schon durch, die rote Karte. Ja, ich glaube auch, dass der Schiedsrichter dann heute drauf guckt und sagt, war vielleicht nicht so gut, deswegen nur eine eine Spiele oder ein Spielsperre. Für mich insgesamt ist das halt zu dünn, dass die Entscheidung, dass die Situation überhaupt entsteht, besonders nach so einer Anfangsphase von uns. Wir hatten Magdeburg total in unserer Hand. Das ist die erste gefährliche Aktion von Magdeburg, dass das da gefährlich wird. Dann so einen Elfmeter zu geben. Vielleicht hätte die richtige Entscheidung dann gewesen, außerhalb des Strafraums den Kontakt am Bein zu pfeifen, aber dann auch immer noch rote Karte für Ramos. Aber das, ob die dann den Freistoß reingemacht haben, wage ich zu bezweifeln. Und mit 0-0 nach der Szene wäre das dann auch ein ganz anderes Spiel gewesen. Aber geschehen ist geschehen.
Ja, man muss ja auch sagen, dass auch Magdeburg sogar noch hätte auf 2-0 ganz früh danach erhöhen können. Tai Cheras steht frei vor Raab, der hält den Ball aber gut. Und in der 30. Minute kommt dann Ambrosius Verferrei, der sich dann in die Innenverteidigung einsortiert. Also Ferrei ist der Spieler, der dann weichen muss, um das System wieder aufzustellen. Und ja, irgendwie so ein HSV-Spiel, wir haben ja eben nun schon viel diskutiert, garantiert ja immer für Spektakel, oder Bürger?
Ja, so was mich eigentlich ein bisschen gewundert hat, ist halt, dass man Ferrei rausnimmt, wenn man bedenkt, wie hoch unser Pressing war, wie gut unser Pressing war. Und ich eigentlich Ferrei als einen von unseren besten Pressing-Spielern sehe, dass man den dann direkt rausnimmt. Ich verstehe, man muss irgendjemanden rausnehmen, um die Defensive zu stabilisieren. Alles gut und schön. Ferrei, weiß ich jetzt nicht, ob das Richtige war. Am Endeffekt mit dem Ergebnis, was jetzt dann rauskommt, vielleicht hat Baumgart wohl recht. Aber trotzdem, das hat mich erstmal so ein bisschen gewundert. Dennoch muss man gestehen, der letzten Viertelstunde stand mehr oder weniger nur Magdeburg für alles. Da waren wir hinterher. Wenn man sich die Ballbesitz anguckt, dann hatten wir 26% Ballbesitz, ein absoluter Mindestwert bei uns in der Saison, glaube ich. Und dann natürlich Magdeburg auf 74%, da kam aber auch, die haben da uns da auch gezeigt, dass die gut Fußball spielen können, Ball gut laufen lassen. Wir haben nicht in unser Pressing gefunden, nicht wirklich, haben es versucht, ist nicht gelungen, haben dann einfach das Spiel mehr oder weniger versucht, so gefühlt war es für mich, über die Zeit zu bringen. Dann kommt gefühlt die letzte Aktion in der Schlussphase, wo Magdeburg wieder mal ein langer Ball über unsere Defensive spielt. Reis rennt da in den Spieler rein, nur nicht Matteo Raab. Das ist nochmal wichtig zu untermauern, halt, dass es nicht die Aktion von Matteo Raab ist, sondern die Aktion von Reis, die den Schiedsrichter dazu bewirken, dass es Elfmeter gibt. Und ja, bei der Aktion, ich hätte mir gewünscht, dass Raab den hält. Also nach dem Spiel, was er gegen Lautern abgeliefert hat, dann hätte er es auch verdient, den jetzt zu halten. Hätte aus meiner Sicht auch nicht unverdient gewesen sein, weil ich fand Magdeburg ja mit viel Ballbesitz, aber so richtig gefährlich, so richtig große Chancen fand ich dann auch nicht, dass ich das so von Magdeburg mitbekommen habe. Die hatten aber auch die einzelne Führung, musste das einfach nur verwalten und wir hatten auf deren Überzahl keine Lösung gefunden. Dass sie dann mit 2-0 in die Pause gehen, das ist natürlich was ganz anderes. Und ich muss auch gestehen, ich habe es ja auch in meiner Halbzeitanalyse geschrieben, ich habe da richtig schwarz gesehen, weil ich fand, bis auf die Anfangsviertelstunde war es von uns nicht gut. Aber im Real Life nochmal das Spiel zu gucken, war das halt auch dafür, weil man muss auch Magdeburg anrechnen, dass sie, nachdem sie in Überzahl waren, haben sie einfach die Spielkontrolle an sich gerissen und diese nicht mehr hergegeben. Der HSV hat den Ball so wenig gehabt und wenn wir den gehabt hatten, hat Magdeburg den direkt sich wieder geholt. Und das muss man dann auch, besonders in der ersten Halbzeit, in der Situation von Magdeburg, 5 Spiele ohne Sieg, da darf man dann auch mal ein Kompliment an Magdeburg ausrichten, dass sie das auch richtig gut hinbekommen haben. Natürlich vielleicht ein bisschen glücklich in Überzahl, aber dennoch haben die das auch mit Ball sehr gut hinbekommen am Ende der ersten Halbzeit.
Ja, in der zweiten Halbzeit war die Anfangsphase dann sehr ausgeglichen. Es gab eine richtig gute Chance für den HSV durch Bakker und eine relativ gefährliche Situation durch Artig. Und bin ehrlich, meine Laune war zu dem Zeitpunkt wirklich im Minusbereich, also absolut im Keller. Ich habe absolut keine Fantasie gehabt, wie wir in dem Spiel noch irgendwie was holen sollten. Aber Baumgart brachte dann 2 Spieler, die gesamte Statik des Spiels ändern sollten. Also sowas habe ich selten in der Form so krass gesehen und beim HSV schon fast nie. Also erzähl mal, Nando, was da passiert ist.
Ja, ich finde spannend, wie unterschiedlich die Betrachtungsweise des Spiels war. Ich hatte schon eine gewisse Idee, dass da noch was gehen könnte. Frag mich nicht, warum. Das war jetzt auch natürlich mehr nur ein Gefühl, denn wenn Bürger schon die Halbzeitanalyse anspricht, ich war derjenige, der bei uns auf Social Media dann diese eher sachliche und nicht ganz so negative Halbzeitanalyse angemoderiert hat, weil ich eben aufgrund der Viertelstunde zu Beginn und dann die Neusortierung aufgrund der Unterzahl wohl anders bewertet habe. Aber natürlich, du liegst 0-2 hinten, ist erstmal nicht schön, aber aus der emotionalen Sicht bewertet man ein Spiel vielleicht nicht immer ganz gerecht in der Situation. Baumgart bringt Glatzel für Nemeth und Dompe für Jatta. Ja, und das ist der entscheidende Eingriff in dieses Spiel. Ich hatte zur Halbzeit schon auf meinem Zettel stehen, dass Jatta kein Faktor war. Und wenn, dann war er eher ein negativer Faktor in unserem Offensivspiel. Und für mich hätte der schon zur Halbzeit für Dompe ausgewechselt werden müssen. Bakker ist in der ersten Halbzeit leider gar nichts gelungen. Nichts. Ich mag ihn gern, aber da war wieder der nicht so gute Bakker zu sehen. Und wenn du dann schon in Unterzahl bist und dir noch ein Offensivspieler ausfällt, spielst halt 9 gegen 11. Das war etwas, wo Baumgart dann gedacht hat, gut, gucke ich mir noch kurz an, dann bringe ich Dompe. Und mit Dompe wendete sich das Blatt schon mal bei uns auf der Außenbahn, denn nicht nur in seinen individuell gelungenen Aktionen, sondern auch in der Breite, die dann im Spiel war, weil Dompe sich immer wieder rausgeschlichen hat und anfing, die Magdeburger Abwehr zu beschäftigen, indem er eben die Position besetzte, die vorher auf der anderen Seite, weil er natürlich mit Königsdörfer dann die Seiten gewechselt hat, aber von Jatta eben verwaist war. Und dadurch war unsere Spielaufteilung besser. Die Verlagerung klappten und mit dem Rücken zur Wand ging der HSV jetzt auch volles Risiko. Und für mich war hier an der Stelle entscheidend, dass Sebastian Schonlau nun ganz klar der spielerische Antreiber aus der Abwehr heraus war, der bis nach vorne ging, auch wenn Steffen Baumgart das eigentlich nicht sehen will. Das aber unser Kapitän hat angeschoben, war die Führungsfigur, kommt natürlich dazu mit diesem überragenden Tor zum 1-2. Die Mannschaft spielte aber schon vor dem 1-2 in der 67. Minute deutlich temporeicher und druckvoller. Wir haben nämlich unsere Anzahl der Angriffe tatsächlich wie mit den Wechseln, dass du, wie du es gesagt hast, von 0,2 pro Minute auf 0,8 hochgeschraubt. Und das ist halt der zweithöchste Wert nach der eben von mir angesprochenen Anfangsviertelstunde vorhin. Und das visuelle Bild, dass ab da nur noch wir den Ball halten, wird auch durch 78% Ballbesitz untermauert. Das ist der Höchstwert am Ballbesitz im gesamten Spiel für uns. Unsere Mannschaft rückte wieder sehr weit auf. Das ist in Unterzahl natürlich höchst riskant. Aber du gewinnst 58% deiner Zweikämpfe, Höchstwert in unserem Spiel in dieser Phase insgesamt. Höchstwert an Balleroberungen für eine Spielphase und das erlaubt dann dem HSV auch eine riskante Spielweise, die natürlich aus der Not geboren war, denn klar, Bürger, mit Rückstand und in Unterzahl, da gehst du Risiko und da musst du hoffen, dass du hinten die Restverteidigung im 1 gegen 1, dass sie funktioniert. Dennoch sehr beeindruckend, wie insbesondere nach dem Anschlusstreffer die Psyche eine Rolle spielt. Magdeburg hatte nämlich plötzlich viel zu verlieren in Überzahl und plötzlich nur noch ein Tor vorne und völlig ohne Kontrolle. Und der HSV hatte für dieses Spiel plötzlich alles zu gewinnen. Auch wenn mal wieder Aluminium den Ausgleich nur 3 Minuten nach dem Anschlusstreffer verhinderte, aber der HSV zog dieses Ding jetzt bis zum Ende durch, Bürger. Das war schon beeindruckend.
Ja, das war halt Handbremse vollkommen gelöst. Jetzt ist offenes Visier. Und es war ja auch dieses Gefühl, der HSV hat die eine Angriffswelle nach der anderen gegen das Magdeburger Tor abgeliefert. Und Magdeburg konnte sich überhaupt nicht lösen. Und wenn die sich mal gelöst haben, so ein bisschen, so richtig gefährlich wurde es nicht, weil sie kamen einfach nicht richtig zu großen Chancen. Und das ist, fand ich dann schon, wenn man bedenkt, wie balldominant Magdeburg in der ersten Halbzeit waren, wo wir ja drüber gesprochen haben, diese 75% Ballbesitz, da kam nichts. Die konnten das nicht. Die haben es einfach nicht hinbekommen gegen 10 Hamburger, die da richtig Druck gemacht haben. Und das ist halt dann auch, wenn man sich die letzte halbe Stunde einfach anguckt und das Ergebnis vielleicht raustuschiert und man sich das nochmal anguckt, dann denkt man, eieieiei, das Spiel muss ja 5-6-0 ausgegangen sein. Ist es leider nicht, aber wenn wir dann schon über so die letzte Viertelstunde sprechen wollen, es ist ja halt auch so, dass wir in der letzten Viertelstunde auch zu diesen Chancen kommen, wo man auch plötzlich sieht, dass ein Riemann eigentlich auch ein richtig gutes Spiel macht, weil er ja mehrmals auch Bälle hält, wo man denkt, ey, das hätte doch der Ausgleich sein müssen. Das und das und das und das. Leider ging es nicht, der hat sich wieder hochgespielt. Und so kommen wir dann zum Ende leider nicht über ein 2-2 raus. Und nach dem Spiel, ja, positiv die Aufholjagd. Alles gut und schön, sehr gut hinbekommen, muss man auch den HSV gut anrechnen, dass die letzte halbe Stunde insbesondere verdammt gut war. Aber ob wir überhaupt in der Situation kommen dürfen, wo wir einen 2-0-Rückstand hinterherlaufen, Ich mag es so ein bisschen in Frage stellen, denn aus meiner Sicht haben wir in der ersten Halbzeit das Spiel aus der Hand gegeben, weil wir in einer Situation nicht genug Druck auf den ballführenden Spieler gemacht haben, der den Ball dann über unsere Abwehr spielt und dann sind wir plötzlich 1-0 hinten und einmal eine Unterzahl. Und dass es so einfach ist, mehrmals gegen uns Gefahr auszuüben, das hat mich so ein bisschen, dennoch so ein bisschen, ja, das kann nicht angehen, dass das Problem ist, aber dann müssen wir auch drüber sprechen, müssen auch Steffen Baumgart dafür loben, dass er die richtigen, was soll man sagen, Stellschrauben gefunden hat in der Halbzeit, um den HSV auf das Spielfeld zu schicken mit einem ganz anderen Ausdruck.
Dann lass uns doch mal insgesamt über das Spiel sprechen, denn das Ergebnis ist enttäuschend. Wir brauchten einen Sieg, ein Sieg war eigentlich Pflicht, den haben wir nicht. Wir haben eine sehr gute Anfangsviertelstunde, eine gute Anfangsviertelstunde gesehen, dann diese Nackenschläge in der ersten Halbzeit und eine Mannschaft, die dennoch in der zweiten Halbzeit alles gegeben hat und aus meiner Sicht trotz Unterzahl die bessere Mannschaft war. Die Frage ist natürlich, wie ordnen wir dieses Spiel insgesamt ein? Und zwar mal isoliert und losgelöst von der Tabellensituation. Denn das, was wir an Gegenangriffen in der ersten Halbzeit, diese Situationen, die dann auch zu den beiden Elfmetern geführt haben, das nimmt ja auch ein Steffen Baumgart aufgrund seiner Spielweise gerne in Kauf, Bürger. Also wie will man das jetzt gesamt einordnen, wenn man mal nicht auf die Tabelle guckt und auf die Probleme im Aufstiegskampf?
Ich möchte erstmal mal so darstellen, dass ich habe Notizen geschrieben, direkt nach dem Spiel. Da war ich eher angefressen, deutlich negativer, dass wir hier das Spiel nicht gewinnen, weil wir hier zum Siegen verdammt waren. Und da war mir das Gefühl so ein bisschen, wir waren in der letzten halben Stunde klar die bessere Mannschaft. Wir waren aber auch nur die bessere Mannschaft in der letzten halben Stunde, weil wir nichts zu verlieren hatten. Besonders nach dem 2:1 haben wir den Sieg gerochen. Magdeburg hatte alles zu verlieren. Die waren plötzlich richtig nervös. Dann habe ich mir das Spiel heute Real Life angeguckt und muss gestehen, dass ich vielleicht tendenziell dann doch eher positiv über das Spiel positiver bewerte, als was ich gestern noch getan habe, weil mir heute auch wieder vor Augen gekommen ist, wie gut wir eigentlich in der ersten Viertelstunde waren, dass wir hier auch Chancen kreiert haben, dass wir hier auch Möglichkeiten kreiert haben, dass wir dann in der Phase, in der ersten Halbzeit nicht richtig an den Ball kommen, weil Magdeburg halt das sehr gut hinbekommen hat und die Überzahl richtig gut ausgespielt hat. Das kann ich dann auch mit der Unterzahl und vielleicht dieses, wir bringen das 1:0, was man wohl gedacht hat, das 1:0, jetzt bringen wir das jetzt mit in die Kabine und dann machen wir einen neuen Plan und legen dann los. Dann kassierst du das 2:0, okay, alles gut und schön, aber du änderst halt nicht aus meiner Sicht an den Plan, den du dich beim 1:0 schon eingefallen hast. Und der Plan hat dann auch funktioniert. Und da müssen wir auch aus meiner Sicht dann auch ein Kompliment an Steffen Baumgart geben, der das Spiel dann auch aus meiner Sicht richtig gedeutet hat, In-Game-Coaching on point, mit Dampé und Glatze reingebracht, diese richtigen Veränderungen mit reingebracht und das richtige Mindset reingebracht und die Umstellung von uns, es hat halt funktioniert. Und das muss ich dann auch Baumgart anrechnen, positiv. Dennoch, Tabellensituation jetzt mit reingenommen, sind es 2 verlorene Punkte.
Ich ärgere mich maßlos über diese 2 verschenkten Punkte, weil ein Teil der Wahrheit ist ja auch, Magdeburg hat in 5 Spielen hintereinander nicht getroffen und gegen den HSV trifft man dann natürlich wieder 2-mal. Also es ist ja wieder, ne, man hat es ja erahnen können und es trifft dann ja auch so zu. Komplett draufhauen möchte ich aber eigentlich nicht, weil die Mannschaft natürlich auch Moral gezeigt hat. Natürlich fehlt am Ende wieder die Präzision und wir schaffen halt nicht diesen letzten Step, damit wir alle komplett vorm Fernseher oder im Stadion ausrasten, weil wir dann noch das 3:2 schießen. Aber dann hat mir gut gefallen, wie Spieler wie Schonlau und Meffert mal vorangegangen sind. Und ich frage mich, warum denn erst heute? Warum nicht öfter? Warum sehe ich heute nur die Gier in den Augen von Meffert und Schonlau? Warum nehmen die jetzt mal das Ruder in die Hand und zeigen, wir sind der HSV, wir lassen uns nicht gefallen. Warum erst in den letzten 30 Minuten und warum nicht schon früher? Gut, die Anfangsviertelstunde war gut und nachdem man die rote Karte hat, muss man sich auch erstmal sortieren. Aber ich sehe das jetzt nicht nur auf dieses Spiel bezogen, sondern auch auf alle anderen Spiele unter Walter und unter Baumgart. Warum muss der HSV erst immer in dieser aussichtslosen Situation sein, um dann über sich hinauszuwachsen, beziehungsweise wir wachsen ja nicht über uns hinaus. Wir reizen einfach das aus, was wir können und zeigen endlich mal, was dieser Kader in der Lage ist, Fußball zu spielen. Natürlich kannst du nicht 90 Minuten mit losgelöster Handbremse komplett Vollgas geben, aber ich finde, die letzte halbe Stunde war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, das hältst du nicht 60, 70 Minuten durch. Also das war schon, also wenn du dich da, wenn du das mitnimmst aus diesem Spiel, dann kann das schon ein Brustlöser sein. Zur Wahrheit gehört für mich aber auch, dass sich der HSV bei den beiden Elfmetern halt auch schon wieder sehr trottelig angestellt hat. Dieses typische HSV halt. Und hier muss ich immer an Murphy's Law denken. Wenn es zwei oder mehr Möglichkeiten gibt, etwas zu tun, und eine wird zu einer Katastrophe oder wird in einer Katastrophe münden, dann wird es jemand tun. Einfach ausgedrückt, alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Im Film Interstellar wird es auch beschrieben als, alles, was passieren kann, wird passieren. Das ist dann natürlich wieder ein bisschen positiver, aber irgendwie passt diese Murphy's Law, Murphy's HSV, das passt einfach so sehr zu uns, weil am Ende wird es eventuell dann gar nicht durch den HSV selbst verursacht, sondern dann ist es auf einmal der VAR oder der Schiri oder irgendwelche externen Faktoren. Es ist halt immer diese selbsterfüllende Prophezeiung, die bei jedem HSV-Spiel mitschwingt, und das treibt mich persönlich total in den Wahnsinn, weil am Ende kannst du dann ja auch machen, was du willst. Irgendwas passiert immer, was dich wieder zum Deppen macht. Und das ist irgendwie, das ist jetzt mal, ich weiß, das ist jetzt nichts, was man statistisch festmachen kann. Das ist einfach so ein Gefühl, was ich, denke ich, auch nicht alleine habe als HSV-Fan. Und wie ich es eben gesagt habe, was ich jetzt so Positives mitnehmen würde, um mal so ein bisschen die Sandwich-Methode zu machen hier, ist, dass mir das Mut macht, wie wir uns die letzten 30 Minuten aufgebäumt haben. Und irgendwie habe ich ein Gefühl, dass das der Brustlöser sein könnte. Dass die Mannschaft gemerkt hat, in den ersten 15 Minuten, wir haben guten Fußball gespielt, dann hatten wir diese schlechte Phase, und wenn wir wirklich alles reinwerfen und die Führungsspieler dann wirklich mal auch wirklich vorangehen und wirklich mal breite Brust zeigen, dann können wir auch solche Spiele noch drehen. Und das ist etwas, was mir Mut macht.
Ja, ich bin erstmal wirklich nur auf das Spiel gegangen, weil ja, es gab viele Einordnung in der HSV-Fanlandschaft, die ich so nicht ganz akzeptieren kann, die ich nicht verstehe. Denn wenn du in Unterzahl bist und gleichzeitig in Rückstand gerätst, dann kannst du nicht erwarten, dass du dieses offensive Tempo aus der Anfangsviertelstunde durchziehst. Du musst dich erstmal sortieren und auch schauen, was du jetzt taktisch anwendest, auch als Trainer. Was ist jetzt die Strategie? Das musst du erstmal überlegen. Und eine Mannschaft braucht Zeit, um sich auf dem Platz zu sortieren. Wir haben über den ersten Elfmeter gesprochen und die individuellen Fehler, die dazu führen. Aber es ändert ja nichts daran, dass der HSV bis zur roten Karte das Spiel im Griff hatte und klar die bessere Mannschaft war. Wir hatten auch in Unterzahl mehr Angriffe, Torschüsse und Expected Goals als Magdeburg. In der zweiten Halbzeit 0,41 für Magdeburg und für uns 1,33. Das spricht ja auch, wir haben ja auch gesehen, wie viel wir offensiv gemacht haben, aber Magdeburg konnte es nicht ausnutzen. Wir sind fast so viele Kilometer gelaufen wie Magdeburg. Wille, Einsatzbereitschaft war da, und trotz der eher aussichtslosen Situation konnte die Mannschaft noch einen Punkt holen. Ja, das ist in der aktuellen Situation zu wenig. Das ist mir vollkommen klar. Ich will das Ergebnis nicht schönreden. Wir brauchen Siege, haben wir nicht geholt. Aber für mich war das Spiel unter den Bedingungen deutlich besser, als es vielleicht im Konsens nach dem Spiel gesehen wurde. Dass der HSV am Ende mit dem Rücken zur Wand volles Risiko geht, auch in Anbetracht der Tabellensituation und dem Zeitpunkt in der Saison, in der wir uns befinden, ist aber dann auch für mich nicht übertragbar auf ein reguläres Spiel 11 gegen 11, 0-0, Anpfiff, erste Halbzeit. Das ist hier auch situativ zu bewerten und zu betrachten, denn so wie wir von Beginn an ab der Mittellinie 1 gegen 1 verteidigen, da würde jeder von Harakiri sprechen, wenn wir das immer so machen würden. Das ist nicht, das können wir nach meinem Dafürhalten nicht machen. Wir können die letzten 30 Minuten jetzt nicht unbedingt als Maßstab oder Anspruch für das kommende Spiel nehmen, weil da die Gemengelage ja eine ganz andere ist. Der Anspruch muss aus meiner Sicht eher sein, dass du die Bereitschaft und das, was du richtig ansprichst, Lasse, diese Führungsqualitäten der einzelnen Spieler der letzten 30 Minuten mit der mannschaftlichen, spielerischen Qualität der ersten 15 Minuten übereinander bringst.
Genau das meinte ich, genau.
Um über 90 Minuten den HSV-Fußball zu spielen, den wir der Mannschaft zutrauen. Das ist eher das, wo ich sagen würde, wenn wir das übereinander bekommen, dann geht vielleicht im Ergebnis für uns erstmal, wenn wir mal bei uns bleiben, nur beim HSV, geht da im Ergebnis vielleicht noch was, wofür es am Ende reicht. Ja. Das ja, ist eine gute Frage.
Ich habe Angst, dass diese zwei Punkte genau, ich will es nicht aussprechen. Ich, Ja.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst und was
weil
du
es fühlst. Sind genau, wir wären in einem Punkt hinter Düsseldorf. St. Pauli schwächelt jetzt gefühlt auch. Ich glaube, jetzt ist der Abstand zu groß, aber hätten wir diese zwei Punkte mehr geholt.
Aber ja. es ist auch wiederum, Fußball ist Ergebnissport, wir sind jetzt in der Crunch-Time, es sind 5 Spiele zurück und so weiter. Alles, ich verstehe das alles. Spiel isoliert, von der Tabellensituation gelöst, müssen wir aber auch ganz ehrlich sagen, dass rote Karte hin oder her, und das sage ich jetzt nur, weil ich das Spiel nochmal real life gesehen habe, denn nach dem Spiel emotionalisiert war mein Eindruck auch ein ganz anderer. Aber nachdem ich das Spiel real life gesehen habe, muss ich ganz ehrlich auch sagen, das war die beste Performance seit langem von unserem HSV. Erste Viertelstunde sehr gut, die letzten 30 Minuten auch verdammt gut. Ich weiß, die letzten 30 Minuten sind vielleicht ein bisschen anders zu bewerten, weil wir nichts zu verlieren hatten. Aber trotzdem, die erste Viertelstunde und dann die letzten 30, das ist das Dichteste dran, was ich mit Steffen Baumgart Fußball verbinde. Und das sehe ich sehr positiv. Wenn wir den Schub mit weiternehmen können, dann sehe ich vielleicht auch, dass da vielleicht das ein oder andere Pünktchen mehr kommt, als was wir vor einer Woche vielleicht erwartet haben. Dennoch, es bleibt verdammt knapp, weil der Abstand, genau wie du sagst, dass er so groß ist momentan.
Damit hast du mir jetzt die Frage vorweggenommen, war es vielleicht das beste Spiel des HSV unter Steffen Baumgart, was die taktische Umsetzung und das Gesehene auf dem Platz angeht, aber Bürger, stimmt das schon mit ein? Lasse, du hast ja eben auch schon gesagt, du hast viele Ansätze gesehen von dem baumgartschen Fußball, den wir uns früher erhofft haben und der vielleicht ein, zwei Spiele vielleicht zu spät kommt.
Und noch ein Punkt, der vielleicht sehr wichtig ist. Glatzel war wieder einsatzbereit, Dompe ist von der Bank gekommen, wir haben dieses Spiel auch gespielt, ohne, wollen wir mal ganz ehrlich sagen, ohne Van der Bremt, Hatzi Kadunic, ohne Glatzel, ohne Dompe. Also wir waren auch angeschlagen, in Anführungszeichen. Also wenn man die positive Brille aufsetzt, kann man da richtig viel Positives mitnehmen. Aber es kommt drauf an, wie man das Spiel sieht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war nach dem Spiel richtig angefressen, resignierend, alles ist scheiße. Da habe ich das Spiel nochmal gesehen und da viel Positives mitgenommen.
Auf der anderen Seite verstehen wir natürlich jeden und jede Einzelne aus der HSV-Fanlandschaft, die natürlich aufs Ergebnis schauen, weil Fußball ist ein Ergebnissport und das 2:2 ist zu wenig. Das ist das Problem an diesem Spiel. Und tja, mehr können wir, glaube ich, aktuell gar nicht dazu sagen, weil wir es in den letzten Wochen ja immer wieder so ein bisschen auch ergebnisorientiert, situationsorientiert diskutieren. Deswegen gehen wir jetzt zum Ende natürlich zum Abschluss auf die Kategorie, bei der wir schauen, wer aus unserer und eurer Sicht eine besondere Erwähnung verdient.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt linke Position zu Magath. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Für mich gab es während des Spiels in meinen Notizen und auch in der Nachbetrachtung einen klaren Man of the Match. Es war nicht mal knapp bei mir. Aber zuerst du, Lasse, wie einfach war es für dich und wer ist es am Ende geworden?
Na, so einfach war es ehrlicherweise nicht. Oh, okay. Aber ich habe mich am Ende für Jean-Luc Dompe entschieden, weil der halt diesen krassen Impact von der Bank gebracht hat. Und der ist, auch wenn ich bin jetzt mal ehrlich, persönlich nicht so gerne mag, ist für mich so ein kleiner Poser mit seiner Autogeschichte, der flext mir zu viel, wie man es in Neudeutsch sagt, ist er trotzdem unser bester Flügelspieler, wenn er dann fit ist. Und wie gesagt, das ist, wenn der fit ist und gut eingebunden ist ins Spiel, dann ist er eine absolute Waffe. Und diesmal war für mich der Matchwinner.
Okay, bei mir war es nicht Dompe, sondern bei mir stand er die volle Spielzeit auf dem Platz und nicht nur wegen seines Tores, sondern wegen seiner Führungsqualität und weil er als Antreiber von hinten das ganze Spiel gelenkt hat. Und Sebastian Schonlau zeigt einfach die Bedeutung eben nicht nur im Walterball, sondern auch bei Steffen Baumgart, wenn man ihm erlaubt, in gewissen Situationen seine Qualität noch in der Offensive auszuspielen, dann haben wir da jemanden als Innenverteidiger, der in der Lage ist, die Defensive der gegnerischen Mannschaft durch seine Vorstöße auch wirklich durcheinander zu bringen, weil er auch die fußballerischen Qualitäten hat. Für mich der überragende Spieler auf unserer Seite in Magdeburg.
Da gehe ich mit. Aber ich muss noch ein bisschen aufholen, denn ich hatte 3 Spieler in der Auswahl, in der engeren Auswahl. Oh Gott. auf einen Jean-Luc Dampé, wegen den Impact. Auch wenn man bedenkt, was finden wir an Jean-Luc Dampé am besten? Das ist sein 1 gegen 1. Er ist 7-mal ins 1 gegen 1 gegangen. 7-mal ist er vorbeigekommen. 100%ige Quote. Das sagt schon aus, wie gut er ist.
Die hatten keine Chance. Er konnte links vorbeigehen, rechts vorbeigehen. Er konnte sich aussuchen, was er macht. Es hat nur noch gefehlt, dass er irgendwie so einen Weltklasse-Trick macht.
Aber es kommt auch mit einem Aber, denn nur 2 von seinen 6 Flanken sind dann auch angekommen.
Ja.
Also, das war der eine Spieler. Und natürlich wegen seinem offensiven Impact. Dann habe ich habe ja schon noch genommen, Führungsqualität von hinten. Auch dieses Magdeburg versucht dann plötzlich einfach die Passwege für Schonau zuzustellen. Ich glaube, die stellen dann auf Reis und die stellen auf Ambrosius. Und was macht Schonau? Einfach direkt dazwischen gedribbelt.
Ja,
bis zur Mittellinie hin, dann weitergespielt und dennoch einfach so geführt. Dann, ich glaube, haben wir da einen Ballverlust gehabt und Schonau direkt wieder ins Gegenpressing. Und dann hatte ich noch den letzten, auch unser Torschütze, wegen einer besonderen Szene. An der Eckfahne, an der Seitenaus, so zwischen Strafraum, Lasse nickt hier gerade, ich glaube, da war schon, auf welche Szene ich hinkomme, wo Meffert da alles reinhaut. Ach, alles. Ja, er liegt auf dem Boden.
Wo er noch gefoult wird und den
gefoult,
Freistoß nicht
bekommt. Den Freistoß nicht, stellt sich wieder hin, versucht weiter zu spielen. Da habe ich, und wir haben jetzt drüber gesprochen, wo sind unsere Typen, wo sind die Leader? Und die habe ich gestern gesehen, das waren Sebastian Schonau, das waren Jonas Meffert, die waren voll da, aber mit der Leistung gestern, auch wie mit der Wille und Überzeugung, wie Schonau den reingedonnert hat, das war aus meiner Sicht, da kommt man da nicht an Schonau vorbei für den Man of the Match.
Ja, wenigstens hatte er nicht Aluminiumpech, wie wir wieder zweimal in diesem Spiel.
Das 20. Mal diese Saison, das muss
laut,
man.
Laut Sky, genau.
Genau, das darf man jetzt nicht schönreden, das muss man aber in Anbetrachtung der HSV-Ergebnisse natürlich auch mit reinrechnen, ne?
Ja, absolut.
Und das Unglück ist oder dann halt auch, genau, das ist dann, man sagt ja immer, zu viel Unvermögen ist dann irgendwann auch kein Pech, aber in dem Fall 20 Mal Latte ist halt auch schon eine Aussage, ne? Oder 20 Mal Gebälk.
Ich glaube, bei Bundesliga.de sind es nicht 20, sondern 15, aber wir nehmen einfach mal den hohen Wert, bei dem wir in der zweiten Liga vorne sind, und zwar Aluminium. Aber kommen wir zur Auflösung des Man of the Match unserer Hörerschaft, denn das ist der zählt. Und da ist Laszlo Benes mit 17 Punkten auf Platz 3, Sebastian Schonlau mit 27 Punkten auf Platz 2 und Lass hatte den richtigen Riecher, denn unsere Hörerschaft wählt Jean-Luc Dampé mit 35 Punkten zum Man of the Match des 29. Spieltages. Und hoffen wir, dass er es am 30. aufmacht, denn da ist der Herbstmeister und aktuelle Tabellenführer zu Gast. Es ist das Topspiel des 30. Spieltages und wir erinnern uns ungern an das Hinspiel, denn Kiel dominierte unsere Mannschaft fast über die gesamte Spieldauer, bis auf vielleicht 15 Minuten, in denen der HSV dann seine volle Wucht entfaltete und aus dem 2:0 Rückstand noch das 2:2 machte. Als eben dieses Momentum zugunsten des HSV da war, haben wir direkt nochmal 2 weitere Tore kassiert zum 4:2 Endstand. Das Traurige an dem Spiel ist vielleicht auch, wenn man sich zurückerinnert, dass Kiel es geschafft hat, ohne viel Ballbesitz offensiv so viele Akzente zu setzen, sich so viele Chancen zu erspielen und defensiv alle Räume zuzustellen, dass wir eigentlich hilflos waren in dem Spiel. Das spricht am Ende, wenn es zwischendurch 2:2 steht, vielleicht ist da im Spielverlauf eine andere Sprache, aber das waren eben diese 15 Minuten. Kiel stand eher tief, überließ uns den Ball, wir konnten das nicht nutzen. Das war taktisch sehr, sehr stark von Kiel und da geht der Blick natürlich zur Trainerbank, Bürger, denn Marcel Rapp steht kurz vor seinem Meisterstück als Trainer von Holstein Kiel. Übernommen hat er am 4.10.21, knapp 3 Jahre später könnte er sich zum Aufstiegstrainer küren. Im Hinspiel haben wir schon gesehen, wie gut er sich taktisch gegen uns einstellen kann, aber eben auch auf die gesamte Saison gesehen hat er es geschafft, seine Spielidee gewinnbringend einzusetzen, trotz einer kleinen Schwächephase zu Beginn der Rückrunde. Und die Spielidee, Bürger, musst du jetzt noch einmal erläutern.
Kompakt und einfach auch auf den Gegner eingestellt. Also wenn man gesehen hat, wie viele Probleme wir auswärts in Kiel hatten damals, wo wir eine gute Viertelstunde gespielt haben, das hat dann auch gereicht, zeigt mir auch, dass die defensiv vielleicht nicht so gut sind, wie man es vielleicht hinbekommt. Aber da passt momentan einfach alles zusammen. Da hat ein Lewis Holtby als Spielführer plötzlich einen zweiten Frühling gefunden. Ein Niveau zeigt, was er bei uns überhaupt nicht hatte, gefühlt. Und dann natürlich auch, halt, dass die auf einer Welle reiten und das gefühlt die ganze Saison gemacht hat. Aber dieses Ausgangspunkt mit diesen massiven Dreierblock hinten dran und dann angestellt, wie sich der Gegner stellt, ob das ein 3-4-1-2 ist oder ein 3-5-2, ist dann halt auch auf Gegner eingestellt und das funktioniert halt momentan für Kiel. Und da muss man auch den Hut ziehen, dass, was die aus deren Mitteln da rausholen. Respekt. Aber ich habe da auch die ein oder andere Statistik gefunden, die uns vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt. Und zum Beispiel, wenn man bedenkt, über die gesamte Saison, wenn man über Expected Points und so weiter spricht, Kiel steht momentan bei 58 Punkten, Expected Points stehen die bei 46,6. Das zeigt aber auch für mich, dass da das ein oder andere Freak-Ergebnis vielleicht dabei ist. Das zählt aber nicht, die Expected Points-Tabelle zählt nichts, aber da war vielleicht auch das ein oder andere mal Spielglück mit dabei.
Ja, wie so oft, ne? Es gibt immer diese Mannschaften, die mehr performen und die Mannschaften, die analog der Statistik performen und die mehr performen, stehen dann eben vorne. Das kennen wir zur Genüge. Kommen wir mal zu den Personalien, denn wer im Sommer gut und richtig einkauft, muss im Winter meist nur nachjustieren. Und das muss man sich halt vorstellen, Lasse, Kiel hat im Sommer Hauke Wahl und Fabian Rehse verloren, kompensiert das, führt die Tabelle an und brauchte im Winter daher nur kleine Anpassungen vornehmen.
Ja, es kamen zwei skandinavische Spieler, einmal Alexander Bernhardsson, haben wir eben schon erwähnt, der hat schon getroffen im letzten Spiel und der ist momentan in absoluter Topform. 8 Spiele, 3 Tore, auf dem muss der HSV also mehr als sehr aufpassen. Da habe ich echt Schiss vor dem, weil der ist sowas von auf dem aufsteigenden Ast, kam von Elfsborg für 600.000 Euro und ja, der ist ein guter Mann. Mikkel Kierskow, der kam aus Polen, der Däne, wird meistens im linken Mittelfeld eingesetzt, aber ist ein typischer Einwechselspieler, also kein Stammspieler. Und das sind die beiden eben genannten skandinavischen Spieler, die gekommen sind. Auf Abgangsseite haben wir einen Spieler, das ist Bamuaka Simakala, der ist zu Kaiserslautern ausgeliehen worden. Hatten wir auch schon drüber gesprochen, als wir Kaiserslautern letztens behandelt hatten. Und wenn man jetzt noch die Verletzten guckt, kann Kiel fast aus dem Vollen schöpfen. Es fehlt nur Colin Kleine-Bekel, der Innenverteidiger laboriert an einer Kreuzbandverletzung und fällt aus. Von daher hat Kiel aber genug Spieler, den aufzufangen, weil wenn ich mir mal den Kader angucke, ja, Players to Watch, sucht euch einen aus. Bernhardsson, ja, der momentan in überragender Form ist. Machi Maschino, Fiete Arp, Louis Holtby, Finn Porat, Skripski, Sander, der immer für so ein Fernschussding gut ist. Rothe, der Supertalent von Dortmund, was ausgeliehen ist. Becker, der Innenverteidiger, der auch immer seine Tore macht. Aber ich höre jetzt mal auf mit der Lobhudelei, ist ja ein HSV-Podcast und kein Holstein-Kiel-Podcast. Aber der Kader ist halt schon wirklich gut besetzt. Und leider halt auch mit vielen HSVern, die uns echt an dem Tag wehtun könnten.
So ist es. Und mit einem Sieg könnte Kiel eine Vorentscheidung herbeiführen, was deren finale Platzierung unter den ersten 3 betrifft. Denn der Abstand zum HSV wären dann 12 Punkte. Und auch der Blick in den Rückspiegel wird Kiel antreiben. Denn 6 Punkte Vorsprung auf Düsseldorf, da ist eine Niederlage gegen uns. Natürlich kein Drama, aber da wird nochmal richtig Schärfe reinkommen. Also Kiel kann das nicht so locker rangehen, die müssen trotzdem scoren, die können sich auch nicht unbedingt Punktverluste erlauben, dafür ist es dann unter den ersten 3 dann immer noch sehr eng. Bürger, wie würdest du so ein Spiel angehen anstelle von Marcel Rapp im Volkspark?
Ja, ich denke, Kiel kann da auf deren Stärke setzen, diese konstruktive Defensive, das können sie gut aufspielen lassen, denn sie wissen, wir sind zum Siegen verdammt. Und wie du eben gesagt hast, die können vielleicht mit einer Niederlage können sie leben, mit einem Unentschieden, alles gut und schön. Da sind die dann noch voll im Soll um in den Aufstiegsrennen, besonders wenn man deren Restprogramm dann auch sieht. Wir sind da ganz anders eingestellt, aber natürlich für Kiel wissen die auch, gegen uns ein Sieg, dann sind wir mehr oder weniger auch direkt aus dem Rennen raus, oder zumindest über den direkten Aufstiegsplatz. Deswegen, wenn ich Marcel Raab wäre, würde ich dann auch mit dem Mindset reingehen, wir haben hier was zu erreichen und nicht was zu verlieren.
Bin ich komplett bei Bürger. Also wenn ich Marcel Rapp wäre, würde ich den HSV von Anfang an richtig unter Druck setzen und versuchen, ein frühes Tor zu schießen, weil wir wissen es ist momentan so ein bisschen gespaltene Stimmung beim HSV, um es mal nett auszudrücken. Und ich glaube, wenn der HSV da früh in Rückstand gerät, könnte es auch auf den Rängen unruhig werden. Und das wird dann Kiel nur in die Hände spielen. Und was mir am meisten Angst macht bei Kiel, sind halt die ganzen Ex-HSVer, ein Louis Holtby, der momentan in überragender Form ist. Und genauso dann ein Finn Porat und ein Fiete Arp. Bin gespannt, ob der von Anfang an startet oder vielleicht wieder als Joker kommt. Aber der Punkt, der mir auch noch spielerisch am meisten Angst macht, sind die Fernschüsse. Weil das Ding ist, gegen Osnabrück wurde, glaube ich, erzählt, das war der 10. Schuss oder das 10. Tor außerhalb des Strafraums. Also die sind richtig gut in Schüssen aus der Distanz. Und da müssen wir aufpassen. Also frühzeitig zustellen, wenn die Spieler versuchen abzuschließen aus der Ferne. Das wird, glaube ich, wichtig. Es wird, glaube ich, sehr wichtig, nicht früh in Rückstand zu geraten.
Was allerdings für Kiel schon ein Thema sein wird, aufgrund deren Spielanlage, diese konservative, konstruktive, defensive, wie Bürger es genannt hat, aus dem Block heraus dann eher auch diese schnellen Umschaltmomente zu suchen. Der HSV ist auch in der Lage, den Ball nicht zu übernehmen. Und Kiel setzt eigentlich auch darauf, dass dann eher die andere Mannschaft den Ball übernimmt, damit sie in dieses System kommen. Und da bin ich sehr gespannt, wie Marcel Rapp das angeht. Was passiert, wenn Kiel den Ball haben muss gegen uns? Also ich weiß noch nicht, ich verstehe total, die Stärken von Kiel sind zu respektieren. Wenn man Tabellenführer ist, dann hat man auch Respekt verdient, dann ist man auch der Favorit in diesem Spiel, wenn man auch auf die Form schaut, ganz klar. Und die Qualität und die Form dieser Mannschaft ist wirklich gefährlich. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das vielleicht im Volkspark ein bisschen schwieriger wird, wenn auch, darüber sprechen wir gleich, was der HSV machen kann, wenn der HSV den einen oder anderen Kniff anwendet, Bürger.
Also Lasse hat das eben angesprochen, so lustig mit den Distanzschüssen. Wir sollen davor Respekt haben. Was Y-Scout als Distanzschüsse angibt, hat Holstein Kiel 8 Treffer. Und Spitzenreiter in der Position in der Liga mit 13 Treffern ist der HSV.
Okay.
Ja. Dann wie viel er von der Muheim erzielt? 12?
5. was aber dann schon ganz schön interessant ist, wenn man sich so ein bisschen guckt, ich versuche ja immer mit so unterliegenden Parametern so ein bisschen was zu kommen. Und zum Beispiel Expected Goals Against, da sind Holstein Kiel hat 42 XG gegen sich, aber nur 34 Tore kassiert. Heißt defensiv, entweder hat der Torwart eine sehr gute Saison oder die blocken da alles weg. Aber das zeigt schon auch diese Diskrepanz, wenn man dann auch dazu nimmt, dass offensiv auch weniger Tore sind, als was, die haben sich für 51 Tore, also XG, gespielt, haben aber schon 59 Tore gemacht. Das zeigt auch, dass es momentan ist eine Saison von Kiel, wo die alles treffen. Und das kann natürlich auch ein Problem werden für uns, weil die haben den Lauf, die glauben daran, das ist einfach voller Überzeugung. Dann passieren die Dinge auch ab und zu. Und das ist halt, Lasse, du hast das vorhin angesprochen, Murphys Law, da kann uns auch so ein Sonntagsschuss gegen uns, da kann dann auch bei uns ins Tor gehen. Das macht mir dann auch so ein bisschen Angst vor Samstag, aber es kann ein sehr gutes Spiel werden.
Ja, und wie der HSV das Spiel angehen muss, da könnten wir jetzt eigentlich unsere Takes aus den Vorwochen einspielen. Im Grunde geht es um volles Risiko, denn man braucht 3 Punkte und dann bleibt auch immer nur noch ein wenig Resthoffnung. Aber es ist ein kompliziertes Spiel, Bürger, denn wenn der HSV zu sehr drauf geht, dann ist Kiel in der Lage, das gnadenlos zu bestrafen. Auf der anderen Seite, das hat Lasse eben auch richtig angesprochen, das Publikum wird erwarten, dass unsere Mannschaft den Einsatz und den Elan der letzten 30 Minuten von Magdeburg an den Tag legt. Sonst könnte es vielleicht auch hier im Stadion unruhig werden. Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge für Steffen Baumgarts taktische Marschroute, Bürger. Und da ist ja die Frage, welchen Weg wählt er? Er hat uns schon Varianten gezeigt. In zu welcher Richtung tendierst du?
Ich tendiere zum Pressing und vollkommen Druck machen. Ich denke, Stadion ist ausverkauft. 20-30 Spiel. Steffen Baumgart an der Seitenlinie. Der wird die Jungs schon richtig heiß machen. Wenn man auch bedenkt, ich meine, so eine Überschrift gelesen zu haben heute, wo ich so ein bisschen reininterpretiere, ich erreiche die Mannschaft jetzt besser, die verstehen jetzt meinen Fußball. Wenn man die erste Viertelstunde gegen Magdeburg dann auch mitnimmt, da sind wir auch aus die Startlöchern gekommen, wie was Wildes und dann noch getragen vom gefüllten Volkspark und dann dieses Kiel hat nichts zu verlieren und dennoch, jetzt sind sie plötzlich Spitzenreiter, sind in der Führungsposition, die Tabellenspitze können die dann verlieren. Heißt, der Druck ist vielleicht bei uns, aber auch irgendwie bei Kiel so ein bisschen. Also für mich ist da dann auch, es ist vielleicht für uns die letzte Patrone. Wir gehen das hier als Finale an, wo wir eigentlich nur, in Anführungszeichen, gewinnen können. Aus meiner Sicht gehen wir da voll rauf. Voll Attacke und hoffentlich dann wird das dann auch zur vielleicht einer schnellen Führung oder 2-Tore-Führung zur Pause. Und dann geht das Spiel seinen Weg, glaube ich.
Ja, ich verstehe, was du meinst, Bürger, aber irgendwie macht mir diese Herangehensweise würde mir persönlich Angst machen, weil wenn du sagst, das ist unsere letzte Patrone, finde ich nicht, dass wir das Pulver schon irgendwie in den ersten 20 Minuten eventuell schon verschießen, weil wir einfach komplett draufgehen, Kiel darauf nur wartet, dass wir das Spiel machen und uns dann irgendwie auskontert oder mit so einem Fernschuss ein Ding reinsemmelt. Und weil, wenn Kiel in Führung geht, ich habe jetzt keine Statistik zur Hand, aber ich meine, wenn Kiel dieses Jahr geführt hat, ich weiß nicht, ob sie überhaupt schon ein Spiel dann mal verloren haben. Also das Wichtigste ist für mich persönlich, erstmal sicher stehen und darauf nicht darauf hoffen, sondern dafür sorgen, dass Kiel kein frühes Tor schießt und dann aus den Umschaltsituationen mit partiellem Pressing nach vorne über Dompe und Jatta oder Königsdörfer, wie noch immer, auf den Außen und dann versuchen, seine Chancen halt effizient zu nutzen. Also ich bin bei diesem totalen Draufgehen und dem total Pressing und zu offensiv, da hätte ich gegen Kiel ehrlicherweise Schiss, weil ich Angst hätte, dass es vielleicht zu früh nach hinten losgeht, da bin ich ehrlich.
Ja, also zuerst einmal muss ich ganz kurz eine unserer Aussagen hier schnell korrigieren, nämlich was das Strafmaß für die rote Karte angeht. Denn die Regel besagt, wenn Freistoß oder Strafstoß im Anschluss verwandelt wird, dann wird es nicht eine 2-Spiele-Sperre, sondern eine 1-Spiele-Sperre. Also da war es nicht der von uns so ein bisschen propagierte.
Okay.
Der DFB lässt Gnade vor Recht ergehen, sondern da wurde die klare Regelauslegung des Strafenkatalogs angewendet. Also hier einmal die Korrektur zum Spiel gegen Magdeburg. Ich komme jetzt also zum Spiel gegen Kiel. Ich glaube, dass wenn wir gegen Kiel in der Lage sind, diese 15 Minuten gegen Magdeburg, die wir in der Anfangsviertelstunde spielerisch gezeigt haben, wenn wir die von vornherein auf den Platz bringen, und dann der Einsatz, insbesondere Rückwärtsbewegung, aus den letzten 30 Minuten nehmen, dann könnte das funktionieren mit dieser Widerstandsfähigkeit und auch Leidensbereitschaft. Denn es wird ein brutales Duell. Aber wir bekommen aller Voraussicht nach Van der Bremt, Glatzel, Hatzikadunic und Suhonen als zusätzliche Option. Auch wir können aus dem Vollen schöpfen, nicht nur Kiel. Also auch da, die Möglichkeiten sind dann wieder andere. Sicherlich ist ein Glatzel vorne ein anders zu respektieren als Andras Nemeth, auch wenn ich ihn nicht schlecht fand. Aber Kiel respektiert Robert Glatzel in der Mitte anders. Auf den Außenbahnen alle Optionen da. Und mit Van der Bremt könntest du auch Reis wieder ins Mittelfeld ziehen. Poreba nicht zu vergessen, der dann wahrscheinlich auch wieder gesund ist. Also auch hier, der HSV kann mit einem massiven Mittelfeld gegenhalten. Und dann wird es wirklich interessant, wie sich die Linien verschieben. Ob der HSV wirklich bereit ist, zu Hause im Flutlichtspiel volles Pressing zu gehen und Kiel den Schneid direkt abkaufen zu wollen. Oder ob man eben dann auch respektiert, wie gefährlich Kiel ist und eben etwas abwartender spielt. Aber auch Steffen Baumgart hat so viel Spielerpotenzial zur Verfügung, dass ich unglaublich gespannt bin, ob wir da nicht vielleicht sogar nochmal eine Variante von Steffen Baumgart auch in der Positionierung sehen, die Kiel vor Herausforderungen stellt. Denn wir müssen, auch wenn unsere Saison nicht so gut läuft wie die von Kiel, müssen wir auch unser Licht jetzt nicht unbedingt unter den Scheffel stellen. Wir sind auch nicht so schlecht, dass wir völlig chancenlos sind. Wir bekommen die PS nur nicht immer im richtigen Moment auf die Straße. Aber wir haben sie ja schon im Kader, das haben wir gezeigt. Von daher, ja, das wird auch für mich sicherlich ein ganz heißer Ritt, aber auch mit Möglichkeiten für uns hier mit breiter Brust oder wie Lasse es vorhin gesagt hat, vielleicht war es der Brustlöser, diese 30 Minuten, die letzten 30 in Magdeburg oder 35. Wer weiß, was das dann in diesem Topspiel noch bewirken kann. Und zum Abschluss schauen wir auf den restlichen 30. Spieltag. Und ja, da sind ein paar richtige Kracher dabei aufgrund der Tabellenkonstellation. Lasse, welchen hast du dir ausgeguckt?
Da ich am Sonntag Spion in der verbotenen Stadt bin, im Auswärtsblock von einem Bundesligisten, habe ich da keine Zeit, mir das Spiel anzugucken. Am Samstag bin ich selbst im Stadion beim HSV. Das heißt, ich werde mir am Freitag den Kracher Elversberg gegen Schalke angucken und gucken, ob Schalke sich denn endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden kann.
Ich mache es mir Sonntag. Ich denke, abends, wenn ich wieder zu Hause bin, gucke ich mir dann im Real Life nochmal Rostock gegen Magdeburg an. Das könnte im Falle eines Sieges für Magdeburg auch deren Befreiungsschlag sein, aus meiner Sicht. Aber Rostock zu Hause braucht auch die Punkte. Das wird ein Kracher. Vielleicht nicht das schöne Fußballspiel, aber einen Kracher erwarte ich mir dann schon.
Okay, dann habt ihr mir alles übrig gelassen, was an wirklichen Krachern da ist. Das ist sehr freundlich von euch. Vielleicht habe ich diesmal Glück. Ich versuch's nochmal mit Hannover. Ich gebe meinen Hannoveranern noch eine Chance, denn die empfangen St. Pauli. Es ist Platz 5 gegen Platz 2. Und ich finde, Platz 5 könnte mir jetzt mal einen Gefallen tun und mir mal ein gutes Spiel servieren und nicht wieder so ein torloses Unentschieden bis jetzt.
0-0 würden wir da aufnehmen.
St. Pauli ist nervös.
Nee, ich möchte irgendwann auch mal hier ein Spiel auswählen, wo ich bei der nächsten Folge auch mal ein bisschen davon schwärmen kann. Und meine Sympathien sind sicherlich eher bei Hannover als beim FC St. Pauli. Aber gut, wir sind mal gespannt. Also der 30. Spieltag, wenn ihr euch den anguckt und die Tabelle, da sind echt ein paar Duelle dabei, wo man sagen kann, uiuiui, also Osnabrück-Braunschweig ist auch so ein Ding. Düsseldorf gegen Fürth, Dritter gegen Achter. Also da sind so ein paar Dinger dabei, das könnte richtig heikel werden. Und heikel ist es halt jetzt in dieser schwierigen Phase der Saison. Und wir kennen das leidgeprüft aus den Vorjahren. Ein wenig schwirrt immer noch die Hoffnung dieses Endspurts im Kopf herum, den wir von unserer Mannschaft auch schon gesehen haben in den beiden Jahren zuvor. Es bleibt kompliziert. Vielleicht lösen sich ja die ersten Komplikationen am Samstagabend und wir können am Montag ein bisschen positiver drüber sprechen. Also, bis dahin, bleib gesund und
nur der HSV.